VfB Stuttgart. Gegen Leipzig gab es wieder eine deutliche Niederlage. Aber hinterher waren irgendwie alle zufrieden. Ist dieser Optimismus wirklich berechtigt oder droht am nächsten Spieltag vielleicht sogar die rote Laterne in der Bundesliga? Darüber rede ich mit Danny Gallen. Danny Gallen begleitet für den Zeitungsverlag Weibling die Stuttgarter und schreibt darüber auf zvw.de. Mein Name ist Frank Nipkau. Danny, die 1:3 Niederlage gegen Leipzig hast du ja richtig getippt. Das war ja für dich eine Premiere in dieser Saison.
Das blinde Huhn findet auch mal ein Korn.
Genau, wir sind aber auch gespannt auf deinen Tipp für das Spiel in Bremen. Aber die Reaktion der Stuttgarter nach diesem Spiel, die war ja schon bemerkenswert, weil alle waren irgendwie zufrieden. Ist das jetzt Selbstbetrug oder der legitime Versuch, sich stark zu reden?
Ja, ich hoffe natürlich, dass es der Versuch ist, sich stark zu reden, aber ich sehe darin natürlich auch ein großes Gefahrenpotenzial eben. Also ich war auch sehr verwundert über die Reaktion, dass man gesagt hat, ja, wir haben da ganz gut mitgehalten, waren konkurrenzfähig, fiel immer mal wieder der Begriff. Und haben letztlich quasi, das klang so, als hätte man verloren, weil der Schiedsrichter einen schlechten Tag hatte und dann Freistoß für Leipzig pfeift, der keiner war.
Auch den Elfmeter hätte er ja nicht pfeifen müssen.
Korrekt, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Also ich finde diese Bewertung nach dem Spiel extrem gefährlich von Spielern, auch vom Trainer. Man muss das eben einordnen, richtiger, wie dieses Spiel lief. Und man muss eben sehen, man hat gegen Leipzig gespielt und die haben eine wirklich schlechte erste Halbzeit gespielt. Der Ralf Rangnick, der Trainer, saß nach dem Spiel auf der PK und hatte so eine Krawatte, hat dann umgestellt und sie haben das Spiel in der zweiten Halbzeit dann relativ souverän mit 3:1 gewonnen. Das bleibt ja immer noch das. Also Leipzig hat keine gute Leistung abgerufen. Der VfB lobt sich dafür, dass er eine super Leistung oder eine gute Leistung gebracht hat und am Ende steht ein 3:1. Das will ich einfach mal so stehen lassen. Und diese ganzen Versuche, das dann auf den Schiedsrichter ein bisschen zu schieben, das hat mich ein bisschen an das Freiburg-Spiel erinnert, wo man dann auch gesagt hätte, ja, wenn der Mario Gomez nicht vom Platz fliegt, dann nehmen wir hier auf jeden Fall einen Dreier mit oder so.
Und bei jedem Spiel in diesem Jahr heißt es, es gibt keine Ausreden mehr, es müssen nur noch Punkte her.
Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich weiß jetzt auch nicht, was es bringen würde, wenn man sie nach dem Spiel hinstellt und dann da mal richtig abkotzt. Ich sehe eben die Gefahr darin, dass man es sich zu sehr schön redet und man muss eben mal auf die Uhr schauen und die tickt gegen den VfB, ganz klar. Man hat schon so viele Gelegenheiten liegen lassen und Markus Weinzierl sagt jede Woche, ah, wir müssen jetzt endlich mal überraschen, auch gegen andere Teams punkten, die nicht mit uns da unten in direkter Konkurrenz sind und sie machen es halt einfach nicht und deswegen ist es eine ganz, ganz vertrackte Lage für die Stuttgarter jetzt vor dem Auswärtsspiel dann da in Bremen. Ich möchte trotzdem festhalten, dass man was gesehen hat. Die Mannschaft hatte einen klaren Plan gegen RB Leipzig, wie sie bestehen wollten. Hat den auch, finde ich, über weite Strecken ordentlich umgesetzt. Und dann haben sie eben gegen eine Mannschaft gespielt. Ja, das ist nicht die Kragenweite der Stuttgarter. Das muss man alles da in die Bewertung auch mit reinnehmen. Aber dennoch sehe ich da eine große Gefahr darin, wenn die Verantwortlichen nach dem Spiel ja, sich das alles ein bisschen schönreden. Und ja, die Uhr tickt gegen sie. Also bin mal gespannt, wie das jetzt sich in den nächsten Wochen dann weiterentwickeln wird.
Ich gebe dir recht, die Mannschaft war engagierter auf dem Spielfeld, auch giftiger, aggressiver. Auch der Trainer war giftiger in seiner Körpersprache. Das haben wir ja immer kritisiert, dass er einfach nur regungslos auf der Bank sitzt. Er stand auch mal auf dem Spielfeld, hat häufig mit dem vierten Offiziellen diskutiert. Aber reicht dieses Leistungsniveau wirklich, um die Klasse zu erhalten?
Das denke ich schon. Also ich habe mich bei dem Gedankenspiel dann ertappt, was wäre denn gewesen, wenn sie so eine Mentalität und so eine Einstellung gegen Düsseldorf auf den Platz gebracht hätten oder auch im Heimspiel gegen Mainz zum Beispiel oder gegen Freiburg von Beginn an. Also da wäre definitiv dann was drin gewesen. Das sehe ich schon so. Also ich meine, sie sagen zwar immer, sie haben die Qualität, um die Liga zu halten und da haben sie, finde ich, aber eigentlich auch recht. Was halt die Gretchenfrage in dieser Saison ist, warum kann die Mannschaft das immer nur phasenweise abrufen und nicht in allen Spielen oder über 90 Minuten? Man hat in keinem Saisonspiel gesehen, dass die Mannschaft mal vom Anpfiff bis Abpfiff eine konzentrierte Leistung gebracht hat. Es gab immer Auf- und Abbewegungen und deswegen ganz grundsätzlich, ja, die Mannschaft hat die Qualität, sie kann das wirklich schaffen. Sie haben es auch noch in der Hand. Man muss sich ja mal überlegen, jetzt ist der 22. Spieltag, 15 Punkte, 50 Gegentore und man steht nicht mal auf dem direkten Abstiegsplatz. Das ist
die schlechteste Saison aller Zeiten für den VfB.
Das ist die schlechteste Saison aller Zeiten. Man hat die schlechteste Abwehr im Vergleich mit allen europäischen Top-Ligen und man steht trotzdem nicht auf dem direkten Abstiegsplatz. Das ist eigentlich, ich glaube, das gab es vermutlich auch noch nie in der Bundesliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt. Sie bleiben positiv, das müssen sie ja auch bleiben. Sie haben noch ganz eminent wichtige Spiele und ich denke, das wird gegen Saisonende so darauf hinauslaufen. Dieses Jahr, da wage ich mal die Prognose, wird man mit so wenigen Punkten wie noch nie zuvor die Klasse halten können. Also wenn wir uns das jetzt mal anschauen, in 2 Wochen kommt dann Hannover nach Stuttgart, sie haben noch das Spiel in Augsburg, Nürnberg haben sie auch noch. Im Endeffekt glaube ich fast, könnten ihnen 3 bis 4 Siege noch reichen und dann hält man mit nicht mal 30 Punkten vielleicht die Klasse. Das ist daran, wo sie sich jetzt klammern. In dieser Phase, in diesem Negativlauf, wo sie jetzt sind, seit 7 Spielen sieglos, daran hält man sich jetzt ein Stück weit fest. Und jetzt muss man eben mal schauen, wie geht das weiter, was wird auch aus dem Trainer. Bin sehr gespannt auf das Spiel am Freitagabend in Bremen, was wir dann da für eine Leistung auf dem Platz sehen werden.
Kapitän Christian Gentner saß ja gegen Leipzig auf der Ersatzbank. Wird das auch in Bremen so sein und ist es berechtigt?
Zum einen finde ich es berechtigt, ja. Der Kapitän hat in den letzten Wochen nicht die Leistung gebracht, die ihn dafür berechtigen, in der Startelf zu stehen. Und Punkt 2, ich glaube auch, dass wir in Bremen den Captain nur auf der Bank sehen werden. Das hat damit zu tun, dass Markus Weinzierl gegen Leipzig hat er das System umgestellt, hinten auf eine 3er-5er-Kette umgestellt. Davor 3 Sechser positioniert mit Zuber, Askasiba und Castro. Und Castro kam eben für Gentner in die Mannschaft. Der Hintergedanke war, man möchte jemanden auf dieser wichtigen Position in der Schaltzentrale haben, der ein Spiel lenken kann, der passsicher ist, der immer anspielbar ist. Und da sieht der Trainer, finde ich, zu Recht Gonzalo Castro im Vorteil gegenüber von Christian Gentner. Und heute auf der PK hat er den Gonzalo Castro auch gelobt für seinen Auftritt. Und so zwischen den Zeilen schon durchschimmern lassen, dass der Captain auch am Osterdeich dann sich das Spiel von der Bank anschauen könnte.
Schafft das einen neuen Konfliktherd in der Mannschaft, an weiteren Unzufriedenen? Gibt es ja mit Holger Badstuber.
Sehe ich jetzt eher weniger die Gefahr. Ja, Holger Badstuber sprichst du an, ist komplett draußen. Also die Plätze in der Innenverteidigung sind fest vergeben. Markus Weinzierl lechzt förmlich nach Kontinuität, ist jetzt froh, dass er mal eine Abwehrformation da hinten hingestellt hat, die das halbwegs ordentlich gelöst hat. Betonung auf halbwegs. Also man hat immer noch 3 Gegentore kassiert. Aber doch ist allen aufgefallen, dass das ein bisschen stabiler gewirkt hat. Auch mit der Gesamtkonstellation, mit den 3 Sechsern vorne dran, die viel abgeräumt haben. Zentrum war dicht, Leipzig musste auf die Flügel. Das sah besser aus wie in den Spielen davor. Und ich glaube auch nicht, dass die Degradierung des Kapitäns einen Brandherd aufmacht, denn Christian Gentner ist ein kluger Mann auch. Der weiß selbst, dass er eine ganz schwache Saison spielt. Der hat selber gesagt, er kann nicht von anderen einfordern, dass sie Leistung bringen und sie selbst dann nicht bringen. Also er versteht diese Ausbotung und er wird es akzeptieren im Dienste der Mannschaft. So durch und durch VfBler ist er dann. Er weiß, es geht jetzt hier nicht um mich. Auch wenn sein Vertrag zum Saisonende ausläuft, spielt er vielleicht auch noch eine Rolle. Wie geht es in Zukunft dann weiter? Aber für den Moment aktuell weiß er, dass seine Personalie unwichtig ist und es geht um den großen VfB, um den Klassenverbleib. Und da steckt er zurück. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Hat der Trainer jetzt sein System gefunden? Das wäre ja jetzt auch eine Premiere. Dass nämlich zweimal hintereinander die gleiche Mannschaft mit den Spielern auf den gleichen Positionen, mit dem gleichen System auf dem Platz steht.
Ja, es sieht ein bisschen danach aus. Er hat heute auch betont auf der PK, dass er jetzt nicht alles wieder hinterfragen möchte, was die Positionen angeht. Also sprich, diese Dreierkette da hinten könnte auch gegen Bremen auf dem Platz stehen. Also Kabak, Kempf, Pavard. Auf den Außenverteidigerpositionen bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich muss sagen, ich finde, dass Emiliano Insua da immer noch ein ganz schön großer Unsicherheitsfaktor drin ist, der ohne, also teilweise vogelwild da über den Platz rennt. Auf der rechten Seite hat man mit Beck einen ganz soliden Rechtsverteidiger, der sich auf seine Defensivaufgaben beschränkt. Und das ist in der aktuellen Situation, glaube ich, genau das Richtige.
Aber schnell ist er nicht. Und ja, das ist die große Gefahr gegen Bremen.
Ja, aber das muss er ja gar nicht sein. Ich finde, jetzt gegen Leipzig hat er das gegen Timo Werner über weite Strecken eigentlich auch ordentlich gelöst. Da hatten wir Angst und Bange, wie er das macht. Und wenn ich es eben vergleiche, was Insua auf links dann spielt, ja, würde ich mir vielleicht ein bisschen weniger Offensivdrang sogar von meinem Verteidiger wünschen. Also, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, er hat jetzt ein System gefunden, das der Mannschaft Stabilität gibt. Wie gesagt, hinten Dreierkette, davor ein massives defensives Mittelfeld mit einem Spielstarken drin, mit Castro. Das hat gut funktioniert. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch am Freitagabend im Weserstadion die Formation von Markus Weinzierl sein wird.
Wir blicken mal auf die Tabelle. Augsburg hat 3 Punkte Vorsprung vor dem VfB. Von der Tordifferenz reden wir gar nicht. Hannover ist 1 Punkt zurück, Nürnberg 2 Punkte. Danny, was kann an diesem Wochenende alles passieren?
Ja, alles ist möglich. Wir haben es ja eingangs erwähnt. Wenn es blöd läuft, ist der VfB, wenn der Spieltag rum ist, auf Rang 18. Allerdings schauen wir es uns vielleicht mal im Einzelfall an. Der VfB legt vor Freitagabends. Das liegt allen Fußballern, das machen sie einfach gerne. Man legt vor, man kann der Konkurrenz mal zeigen, was geht. Flutlichtspiel im Weserstadion.
Wenn es denn gehen würde.
Wenn es denn gehen würde, ja. Aber mal so von der Grundausrichtung, Markus Weinzierl hat es auch mal gesagt, er mag es gar nicht, Sonntagabends zu spielen. Als Letzter einen Spieltag zuzumachen, hat man nochmal mehr Druck. Das ist mal positiv. Dann der FC Augsburg spielt in Freiburg. Da sehe ich die Mannschaft von Manuel Baum schon in der Lage, da zu punkten, definitiv. Dann Düsseldorf gegen Nürnberg. Nürnberg, die punkten gegen Dortmund. Warum sollen sie nicht auch in Düsseldorf was mitnehmen?
Außerdem haben sie den Trainer rausgeworfen.
Trainerwechsel, Sportvorstand ist auch ausgetauscht worden. Und die haben das wirklich gut gemacht gegen den BVB am Montagabend. Und das ist immerhin der Tabellenführer. Und dann bleibt noch Hannover, die haben ein Heimspiel gegen Frankfurt. Da rechne ich jetzt mal mit einem Auswärtssieg der Hessen. Ja, aber trotzdem, unterm Strich, kann es für den VfB knüppeldick kommen. Also
Hannover würde ja schon unentschieden gegen Frankfurt reichen, um am VfB vorbeizuziehen.
Das würde ihnen reichen, ja. Allerdings glaube ich da nicht dran. Also die Hannoveraner, das ist so eine Mannschaft, von denen erwarte ich nicht viel. Und Frankfurt ist ein richtig, richtig gutes Team. Das hat der VfB auch schon leidvoll erfahren müssen.
Aber das 0:0 von Dortmund in Nürnberg haben wir auch nicht so richtig erwartet.
Ja, aber wieder andere Voraussetzungen. Ist immer schwierig, das dann zu vergleichen. Nürnberg Trainerwechsel, Flutlichtspiel gegen Tabellenführer, motiviert bis in die Haarspitzen. Ja, und Hannover, ja, ich tue mich da schwer dran. Ich glaube, machen wir es mal so, ich glaube, Hannover gewinnt nicht, gewinnt ihr Heimspiel nicht. Ich glaube auch, dass Nürnberg nicht gewinnen wird in Düsseldorf. Vielleicht punkten sie, vielleicht holen sie ein Pünktchen. Ja, und Augsburg in Freiburg. Die Freiburger waren eigentlich zu Hause in der Regel auch ganz ordentlich unterwegs. Also da wird der VfB-Fan vielleicht an diesem Wochenende ausnahmsweise mal der Truppe von Christian Streich auch die Daumen drücken müssen. Anders geht's nämlich aktuell nicht.
In 10 Tagen kommt dann Hannover nach Stuttgart. Das ist dann das ultimative oder eins der Endspiele. Ist Bremen jetzt deshalb auch das Endspiel für Markus Weinzierl?
Schwierige Frage. Also er hat ja definitiv die Garantie bekommen vom neuen Sportvorstand nach dem Leipzig-Spiel. Bremen sitzt da sicher auf der Bank. Er ist optimistisch, er sieht viele gute Ansätze. Was ich mir in Gedanken was ich mich schon gefragt habe, was würde denn jetzt ein Trainerwechsel vor dem Heimspiel gegen Hannover noch bringen? Also A, wer wäre die Alternative? Wer wäre denn da? Markus Gisdol, Felix Magath? Weiß ich nicht. Und B, was hat er in der kurzen Zeit dann mit der Mannschaft zu bewirken? Was ich nicht ganz verstehen kann aus VfB-Sicht, der Thomas Hitzlsperger vertraut Markus Weinzierl offensichtlich, sagt, ich sehe da Fortschritte, das sieht gut aus. Warum man ihm nicht eine längere Jobgarantie dann gibt? Warum sagt man nicht, das ist unser Trainer, mit ihm gehen wir notfalls vielleicht auch in die zweite Liga. So, die Mannschaft ist in der Pflicht, der Trainer hat Rückendeckung, volle Kanone durch den Sportvorstand. Habe ich mich jetzt im Nachgang zum Leipzig-Spiel einfach mal gefragt, das wäre doch eigentlich auch eine ganz charmante Lösung. Jetzt wirst du gleich einwerfen, dass Weinzierl eine katastrophale Bilanz hat. Ja, kann ich nichts dagegen sagen, aber trotzdem, dann stelle ich die Gegenfrage, wer und was soll er bewirken? In kurzer Zeit dann vor diesem Endspiel gegen Hannover, also von diesem Endspiel in An- und Abführung, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie. Und
wäre Felix Magath nicht der Richtige für so eine untrainierbare Mannschaft? Ja, eine schwierige Mannschaft?
Kommen die Medizinbälle aus dem Keller wieder hoch? Weiß ich nicht. Ich tue mich da unglaublich schwer. Ja, Magath war zuletzt in China unterwegs und in England und das beide Male wenig erfolgreich. Ja, ganz ehrlich, ich würde ihn gerne mal kennenlernen als Journalist, wie er so ist, von seiner Art. Aber in der aktuellen Situation weiß ich jetzt nicht. Ich finde ja, der VfB hat ganz, ganz, ganz kleinen, zarten Aufwärtstrend gezeigt gegen Leipzig. Man hat ein bisschen was gesehen. Sportvorstand wurde schon getauscht, haben wir thematisiert. Das ganze Reschke-Thema, die Mannschaft wirkt ein bisschen befreit. Das kann niemand abstreiten. Und obwohl der gechasste Sportvorstand jetzt gesagt hat, er hat keinen Einfluss auf die Mannschaft genommen oder diese Vorwürfe stimmen nicht. Ja, also ich finde die Reaktion auf dem Platz und auch auf der Pressekonferenz rund um das Spiel, die haben eben das Gegenteil gezeigt. Ich finde, es hätte Charme zu sagen, das ist unser Trainer, dem vertrauen wir, mit dem gehen wir zur Not in die zweite Liga. Aber das ist meine Meinung, weil ich eben auch die Alternative nicht sehe. Schmeißt man ihn raus, Samstagmorgens, 9 Uhr kommt die PM, so. Und dann? Mir fehlt da die Fantasie.
Danny, dein Tipp.
Jetzt stehe ich ja zum ersten Mal überhaupt unter Erfolgsdruck.
Ja.
Also dann muss ich mich jetzt sammeln und in die Statistik kramen. Also der letzte Auswärtssieg in Bremen. Wer weiß es? Es
ist 1952?
Nein, also so katastrophal ist die Bilanz nicht. 2006, der VfB zuletzt in Bremen gewonnen und der Torschütze zum Siegtor.
Thomas Hitzlsperger.
Das wäre natürlich die Krönung. Nein, es war Mario Gomez. Der VfB lag 0-2 zurück, hat es noch 3-2 gewonnen. Was ich damit sagen will, Bremen gegen Stuttgart waren immer in der Vergangenheit, es waren immer torreiche Spiele. Ich glaube, im Schnitt über 3 Tore immer gefallen in diesen Begegnungen. Ich tippe auf ein Unentschieden. Ich tippe auf ein 2-2, eben aus der Statistik hergeleitet. Und weil ich einfach glaube, dass die Mannschaft hoffentlich endlich mal erkannt hat, was die Stunde geschlagen hat. Und dann sehen wir vielleicht am Freitagabend unter Flutlicht ein schönes Kampfspiel mit 4 Toren und mit einem Punkt in Bremen hätte dann auch Markus Weinzierl, glaube ich, mal ein Argument auf seiner Seite liegen.
Da sind wir jetzt ganz gespannt, Danny. Vielen Dank. Das war der Podcast. Wir reden über den VfB aus dem Zeitungsverlag Waiblingen. Redaktion Frank Nipka und Danny Galm. Der VfB spielt am Freitag um 20.30 Uhr bei Werder Bremen. Sie können das Spiel auf zvw.de per Live-Ticker verfolgen. Die Kommentare von Danny Galm erscheinen nach dem Spiel auf zvw.de.